Diese Folge wurde bereits am 24. März aufgenommen. Wir haben uns mit Dietrich Schulze-Marmeling unter anderem über Jogi Löw, Hansi Flick und Julian Nagelsmann unterhalten. Mittlerweile ist bekannt, dass der Bundestrainer nach der EM aufhören wird, dass Hansi Flick den FC Bayern München verlässt und dass Julian Nagelsmann sein Nachfolger beim Rekordmeister wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich komme aus dem Ruhrgebiet, aber ich muss schon sagen, dass mein Herz heute sehr an Münster und am Münsterland hängt. Und dann, ich glaube nicht, dass der Fußball wieder auf das alte Niveau zurückfallen wird. Weil so schnell kriegt die Pandemie dann eben auch aus dem Kopf da nicht raus. Es wird die WM stattfinden und die deutsche Nationalmannschaft wird auch dahin fahren. Das andere ist, dass es offensichtlich eine Tendenz gibt, bei großen Sportorganisationen Turniere in Länder zu vergeben, die autokratisch organisiert sind. Man weiß doch, mit wem man da gemeinsam ins Bett steigt. Man sucht doch geradezu die Nähe von diesem Gerumpel. Ich glaube auch nicht daran, dass man nächstes Jahr da flugs in die dritte Liga wieder aufsteigt.
Das ist Sportlust. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefthand. Er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmann-Besteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten.
Unser heutiger Gast ist bekannt für seine zahlreichen Fußballsachbücher. Sein Werk FC Bayern und seine Juden wurde 2011 zum Fußballbuch des Jahres gewählt. Er lebt in Altenberge und ist bekennender BVB-Fan. Er sagt allerdings selbst, dass er sich heutzutage lieber die Spiele des SC Preußen im Stadion anschaut. Herzlich willkommen, Dietrich Schulze-Marmeling.
Ja, hallo.
Was machst du, wenn du zu Weihnachten ein Fußballbuch geschenkt bekommst? Es ist ja so, also ich bekomme seit einigen Jahren jedes Jahr ein Buch von Alex geschenkt zum Geburtstag. Was machst du mit solchen Büchern? Ist das so, wie wenn man weiße Socken oder eine Krawatte bekommt?
Also manchmal bekomme ich gute geschenkt. Ich finde immer witzig, dass mir vor Weihnachten Amazon immer meine Bücher empfiehlt. Ich kriege immer Mails von Amazon, dass ich bitte dieses und jenes Buch von mir kaufen soll. Das finde ich immer sehr lustig. Aber nach Möglichkeit versuche ich, sind meine Wünsche auch keine Fußballbücher, sondern politische Bücher oder Literatur, weil ich denke, Fußballbücher, die konsumiere ich ausreichend. Das muss dann nicht mehr sein als Geschenk. Aber ist immer noch besser als Socken.
Du bist Historiker, du bist Publizist, Blogger, Journalist. Gibt es eine Rolle, in der du dich wohler fühlst als in einer anderen? Oder kannst du dich mit allen gleichermaßen identifizieren?
Das ist schwierig. Ich meine, als Buchautor hat man ja den, ich nenne das mal unter der Rubrik Publizist, hast du ja den großen Vorteil, dass du immer Sachen mit einem gewissen Abstand betrachten kannst. Also nicht Tagesgeschäft machen musst. Und das ist oft dann ganz gesund. Mir ist es immer aufgefallen, wenn ich über Fußball-Weltmeisterschaften schrieb. Ich schrieb dann immer parallel zum Verlauf der WM und dann merkte ich später, du kannst viele Erkenntnisse eigentlich schon wieder in eine Tonne kloppen, weil sich dann doch ganz vieles verändert hat. Und ich habe mich dann mal bewusst nach so einem Turnier, habe ich mir eine Woche Zeit genommen, um das Ganze nochmal aus der Distanz zu betrachten. Gut, gleichzeitig blogge ich auch ziemlich viel, was heißt, dass mir es manche Themen schon sehr unterm Nagel brennen und ich meine, ich müsste sofort meine Klappe dazu aufmachen. Das ist wiederum der Vorteil eines Tageszeitungsjournalisten, dass er wirklich tagtäglich die Dinge kommentieren kann, dass er sich da nicht so viel Zeit nehmen muss. Das hat Vor- und wie gesagt, es hat Vor- und hat seine Nachteile. Also ich sehe mich da in verschiedenen Rollen. Ich würde keine besonders betonen Historiker, das würde ich mal so in den Hintergrund stellen. Ich habe viel in der Geschichte des Fußballsports geforscht, das ist richtig. Ich lese auch gerne Bücher von guten Historikern, aber das ist eher eine Fußnote.
Weißt du denn noch, wie viele Bücher du geschrieben hast?
Nee, aber ich werde immer daran erinnert. Manchmal beginnen diese Podcasts damit, dass man mir erzählt, wie viele es wären. Das schwankt meistens zwischen 40 und 50, wobei immer die Frage ist, was zählt sie mit? Zählt sie die dritte Neuauflage, die eigentlich ja fast komplett ist? Ist das jetzt ein neues Buch oder nicht? Und ich weiß es nicht. Es sind, glaube ich, relativ viele. Ich glaube, Hardy, Grüne und ich sind diejenigen, die die meisten publiziert haben. Aber ich hoffe, dass ein bisschen Qualität auch dabei war, weil Masse allein sagt nichts. Also ich kenne einen Kollege von mir, Bernd Bayer, der gerade ein wunderbares Buch über den 70er Jahre, über die Saison 1971-72 geschrieben hat. Das ist, glaube ich, sein drittes Fußballbuch im Alter von 70 Jahren. Und alle drei sind absolut überragend und waren Marksteine in der Fußballschreibe.
Jetzt sind wir beiden, du hast das gerade gesagt, wir sind im eigentlichen Leben ja Tageszeitungsjournalisten. Also da kann man sich wahrscheinlich noch drunter vorstellen, als unsere Hörer auch, wie so ein Redaktionsalltag aussieht. Wie muss man sich denn deinen Alltag vorstellen? Also schreibst du jeden Tag, hast du bestimmte Rituale? Hast du immer ein Thema, wo du sagst, oder immer ein Buch oder immer einen Text, woran du arbeitest?
Ja, ich stehe so um 11 Uhr morgens auf, dann lese ich erstmal die WN, das geht so bis 12 Uhr. Nein, ich stehe um 6 Uhr auf. Ich arbeite ja meistens an mehreren Projekten gleichzeitig. Ich habe so einen 8- bis 12-Stunden-Tag. Und dazu kommt ja auch, dass ich doch ordentlich Verlagsarbeit mache, also Gespräche auch mit anderen Autoren, Buchprojekte koordinieren, Zoom-Konferenzen mit dem Lektorat und so weiter und so fort. Also das ist, ich mache viel Homework, deswegen hat mich die Pandemie auch nicht so stark erwischt. Das war ich einfach gewohnt. Ich war bestens vorbereitet darauf. Also bei mir war immer 70-80% Homework. Jetzt sind es eben 95% oder 98%. Aber gut, ich gestalte mir meinen Tag immer selber. Da kann es passieren, dass ich auch ein Buchprojekt meine Woche beiseite schiebe, weil ich sage, nee, das irgendwie fällt mir jetzt auch nichts Neues ein und ich widme mich erstmal einer anderen Geschichte. Also manchmal ist es ein bisschen chaotisch, aber dieses Chaos mündet dann doch irgendwann in eine Ordnung auch ein.
Da stellt sich mir doch gleich die Frage, was sind denn so die aktuellen Projekte, ohne Geheimnisse zu verraten, an denen du gerade arbeitest? Natürlich kannst du auch die Geheimnisse verraten, ist klar.
Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen ein sehr interessantes Buch über Erwin Kostheder auf dem Tisch liegen, von einem Menschen, den ich auch ganz gut kenne, der auch bei den Westfälischen Nachrichten arbeitet, das wirklich nochmal tiefe Einblicke auch in den Fußball der 60er und 70er Jahre, auch das Thema Rassismus bietet. Und ich selbst habe ja gerade abgeschlossen mit anderen, unter anderem mit Arne Zeigler, ein Buch über, und Hardy Grüne, ein Buch über Maradona, Diego genannt. Also es ist ein Werk von mehreren Autoren, Hardy und ich sind die Herausgeber. Das auch nicht nur daran besteht, jetzt in Lobhudeleien für diesen Spieler, sondern auch ein bisschen hinter die Kulissen blickt, auch das Thema Maradona-Politik thematisiert. Und ein Buch zum Thema Trainer, das ist jetzt gerade 3 oder 4 Wochen auf dem Markt. Und demnächst kommt ein Buch zum Thema Fußball-WM in Katar. Das wird kein dickes Ding sein, 140 bis 150 Seiten. Das noch mal so alles zusammenfasst, warum das keine gute Idee war, 2022 in Katar zu spielen. Und danach muss ich mich sofort dran begeben, hat mich heute der Kollege Hardy Grüne daran erinnert, dass wir unser Buch, das goldene Buch des deutschen Fußballs, ist irgendwie ein blöder Titel, aber ich finde ein gutes Buch, zuletzt in 2. Auflage, glaube ich, 2016 erschienen oder 2017, dass wir das unbedingt aktualisieren müssen. Das ist auch nochmal ein guter Brocken. Das ist so das, was in den nächsten Wochen ansteht. Und dann schauen wir mal weiter. Also ich würde gerne meinen, ich habe so ein paar Sachen natürlich noch in der Pipeline, die ich gerne noch machen würde. Das ist unter anderem ein Buch über die WM 1978 nochmal, über dieses ganze Fußballjahr 1978, aber müssen wir mal schauen.
Du hast dieses Buch Trainer geschrieben, da habe ich schon reingeschaut. Das scheint ein Standardwerk vielleicht zu werden für Menschen, die sich auch mit den Trainern mal beschäftigen wollen. Du hast aber gerade zuletzt für Aufsehen gesorgt, weil du klar und strikt gegen diese WM 2022 in Katar bist. Warum bist du da so stark gegen? Jetzt aus deiner ganz persönlichen Sicht.
Ja, da gibt's, es gibt ja verschiedene Zugänge zu diesem Thema. Das fängt eigentlich damit an, wenn man sich anschaut, welche Leute damals über dieses Turnier entschieden haben. dass es eine einzige Ansammlung von Kumpels war. Also das Gros derjenigen, die damals daran beteiligt waren, die Mitglied im Exekutivkomitee waren, sind später, mussten entweder später FIFA intern von der FIFA-Ethikkommission verantworten oder vor ordentlichen Gerichten auch verantworten, wegen Korruption, wegen Geldwäsche und ja alles, was einem so einfällt in diesem Bereich. Das ist das eine. Das andere ist, dass es offensichtlich eine Tendenz gibt bei großen Sportorganisationen, Turniere in Länder zu vergeben, die autokratisch organisiert sind, aber bereit sind, die finanziellen Ressourcen aufzubringen, die für so ein gigantisches Turnier notwendig sind. Das hat bei Russland 2018 eine Rolle gespielt, bei Katar spielt das natürlich noch viel stärker eine Rolle, weil Katar ist mittlerweile ein bedeutender Finanzier des Weltfußballs. Paris Saint-Germain beispielsweise, Katar hat auch der FIFA schon mal finanziell aus der Klemme geholfen. Katar ist auch über den Fußball hinaus ein bedeutender Investor in Westeuropa. Wir machen das Land immer so ein bisschen kleiner, als es ist. Und gut, dazu kommt eben die Situation jetzt neben der Vergabepraxis, die man, glaube ich, grundsätzlich überdenken muss, die Situation der Menschenrechte in Katar, wobei meines Erachtens das immer viel zu stark auf diese Baustellen, WM-Baustellen dann fokussiert wird, wo nur 2% der Arbeitsmigranten beschäftigt sind. Aber das ist typisch FIFA-Menschenrechtspolitik. Ich fokussiere das auf so einen ganz kleinen Bereich, die ganze Geschichte. Und wenn das dort in Ordnung ist, dann kann ich doch dieses Turnier durchwinken. Dann ist es doch eine schöne Sache. Ich nenne das immer die Politik der Ferienanlage, wo du eben in irgendein Land fährst, wo die Zustände eigentlich unhaltbar sind, aber in deiner Ferienanlage ist alles wunderschön, die Leute sind freundlich, gastfreundlich und so weiter und so fort. Und du kommst zurück und sagst, ey, was wollt ihr eigentlich? Das ist doch großartig dort unten da. Wir waren ja sehr überrascht über die Reaktion, die wir bekommen haben, seit Karl-Heinz Rummeniges Auftritt auf dem Berliner Flughafen. Also unser Timing war ein völlig anderes. Das hat uns jetzt auch alles sehr überrascht. Denn unser Timing war das, im Herbst fangen wir langsam mit der Geschichte an. Weil vorher stehen so viele andere Themen zur Diskussion, die EM beispielsweise. Und es macht überhaupt keinen Sinn, vorher damit anzufangen. Und dann kam dieser Auftritt auf dem Flughafen in Berlin und in dem Moment plötzlich wieder das Thema Katar. Weil wo fliegen die hin? Die fliegen nach Doha zur Club-WM. Dann der nächste Auftritt von Kalle im ZDF-Sportstudio, auch genial wieder. Und danach sind wir quasi mit Anfragen, mit Zuschriften überrollt worden. Dann kam die Geschichte dann auch noch mit Norwegen, dass in Norwegen eben Profivereine dagegen aussprachen und so weiter und so fort. Haben wir nicht mit gerechnet, haben wir, wenn, wie gesagt, ab Herbst, aber nicht vorher. Ich glaube, dass bei das Thema Katar auch deswegen sensibel ist. Ich habe schon gesagt, die Leute, jeder findet da einen anderen Zugang zu, weil was du immer wieder hörst, ist, dass die Leute dir sagen, damals im Dezember 2010, da war einfach eine rote Linie überschritten und ich habe da keinen Bock mehr drauf, auf was da stattfindet. Ich will jetzt dagegen halten.
Also jetzt ist ja so eine Grundregel des Olympischen Komitees ist ja immer, don't mix sport with politics. Das handhabt die FIFA ja offensichtlich ganz, ganz ähnlich. Man hat das jetzt beim Stadionbau mitgekriegt. Ich glaube, ein Rasenhersteller, Lieferant
ja,
hat
ja, richtig.
Genau, die haben es jetzt, glaube ich, boykottiert. Ist das überhaupt noch oder wäre das auch ein gangbarer Weg, wenn sich Länder dagegen aussprechen, wenn sie sich zurückziehen oder wäre das kein Weg? Also die Frage wäre wirklich, ob man da überhaupt noch irgendwo ein Signal setzen könnte oder ob man jetzt schon sagt, naja, das Kind ist jetzt im Brunnen, das wird so stattfinden und es werden alle da sein.
Ja, lass mich zunächst noch was sagen zu Don't Mix Sports and Politics. Das IOC und die FIFA mischen das ja. Sie tun nur so, als würden sie es nicht vermischen. Also wenn zum Beispiel ein Jerome Falke seinerzeit FIFA-Generalsekretär dann später auch über Korruptionsgeschichte gestolpert, nach der Entscheidung pro Russland, pro Katar sagt, nochmal beklagt, wie kompliziert das in Deutschland 2006 war, in Brasilien 2014 mit diesen Demokratie, mit den verschiedenen Ebenen, mit denen man verhandeln muss und er freue sich jetzt auf Russland mit Putin und dann diesen Satz sagt, es mag merkwürdig klingen, aber manchmal ist etwas weniger Demokratie besser für so eine WM. Man sucht ja, also man weiß schon, mit wem man da gemeinsam ins Bett steigt. Man sucht doch geradezu die Nähe von diesen Kumpels, auch in Europa, wenn man Viktor Orban nehmen, weil man weiß, man weiß ja, die instrumentalisieren ihren Fußball für ihre politischen Zwecke. Und das macht sie ja genauso attraktiv, diese Menschen. Weil man weiß, Leute, die sowas vorhaben, die investieren dann auch ordentlich in die Projekte. Die erfüllen dann auch jeden Wunsch der FIFA. Was die Aussicht so einer Kampagne anbelangt, da bin ich realistisch. Ich möchte es ein bisschen Vergleich mit Argentinien 78. Damals gab es auch eine Boykottkampagne, die hat natürlich nicht dazu geführt, dass diese WM verhindert wurde oder dass keiner dahin fuhr. Aber sie hat eins verhindert, nämlich dass die Junta in Argentinien die WM dazu nutzen konnte, ihr Image in der Welt zu verbessern. Das ist damals absolut misslungen. Also ich spreche jetzt nicht davon, was die Situation in Argentinien selber war, wie das dort angekommen ist, aber außerhalb Argentiniens hat es eine heftige Diskussion gegeben über die Verhältnisse in Argentinien. Es hat diverse Publikationen gegeben, es hat Veranstaltungen gegeben und so weiter und so fort. Es hat Aufkleber gegeben, diese Aufkleber, Fußball, ja, Folter, nein, die das auf jeden Fall verhindert haben und zum ersten Mal darauf verwiesen haben, dass Turniere in bestimmten Ländern einfach problematisch sind. Und ich glaube, das ist das Maximum, was wir auch erreichen können in Sachen Katar. Und auch Druck auf die FIFA über so eine Kampagne. Man sieht ja, wie sensibel Herr Infantino auch darauf reagiert hat. Und ich habe auch einen ganz interessanten Anruf dann noch aus Zürich bekommen, dass der FIFA klar ist, sie muss da noch viel mehr Druck ausüben. Und sie kann sich einfach nicht nur auf diese WM-Baustellen beschränken. Und dasselbe gilt für Amnesty International. Da kriegen wir sehr unterschiedliche Reaktionen aus dem Milieu heraus, wir finden das überhaupt nicht gut, bis, okay, wir können es nicht machen, aber macht man einfach da. Du stärkst die Position auch derjenigen, die dort direkt in Verhandlungen mit den Herrschenden sind, weil du dann ja immer darauf verweisen kannst, Leute, tut mir leid, aber in Europa ganz miese Stimmung und da macht sich so eine Boykottbewegung breit. Wollen wir doch beide nicht, also lasst uns mal ein bisschen was bewegen da. Wie? Aber ich bin Realist, es wird die WM stattfinden und die deutsche Nationalmannschaft wird auch dahin fahren.
Wenn sie sich sportlich qualifiziert, sie sind natürlich in einer Mördergruppe unterwegs mit Nordmazedonien und Island und Liechtenstein. Wir werden mal sehen, ob sie da sich durchsetzen kann. Aber wenn ich jetzt als normaler Fußballfan, nicht als Publizist, sondern als normaler Fußballfan sage, ich finde das scheiße mit Katar, ich will, dass das da nicht stattfindet. Wie kann ich mein Protest zum Ausdruck bringen? Auf welcher Ebene, wen muss ich ansprechen? Ich glaube auch nicht, dass der DFB sagen wird, weil sie auf einmal die Menschlichkeit entdeckt haben, wir gehen nicht nach Katar. Ne?
Ja, es gibt ja mittlerweile diverse Resolutionen, die man unterschreiben kann. Ich glaube, da werden auch noch mehr kommen. Aber es ist ja auch eine sehr pluralistische Bewegung. Also wir verstehen uns ja auch selber denn nur als Dienstleistungsbetrieb, haben was angestoßen, haben eine Homepage. Ich kann Referenz zur Verfügung stellen, machen jetzt das Buch, alles andere muss irgendwie auch vor Ort passieren. Wir wissen von den Schalker-Fans, dass sie zum Zeitpunkt der WM ein Turnier stattfinden lassen, quasi als Alternative zu dieser WM. Sie werden sich sicherlich auch Spiele bei dieser WM anschauen, das werde ich auch. Ich werde mir sicherlich einige Spiele nicht entgehen lassen bei dieser WM. Du kannst, wie gesagt, hast du eine Möglichkeit mit Unterschriften, mit Leserbriefen, mit, ich weiß nicht, was uns da noch einfallen wird. Es wird auf jeden Fall eine Konferenz geben im Frühjahr 2022, also nochmal als Auftakt des WM-Jahres, wo man nochmal die ganze Problematik darstellt. Ich denke, was Journalisten anbelangt, Journalisten werden zu dieser WM hinfahren, das ist auch absolut okay. Das ist ihr Job, ihre Verpflichtung. Ich hoffe nur, dass sie dann eben ihre kritische Attitüde dabei nicht ablegen und nicht nur darüber berichten, dass es eigentlich ein nettes Land ist mit tollen Hotels und tollen Stadien und so weiter und so fort. Weil das wird natürlich der Fall sein. Also das sind so die Möglichkeiten, glaube ich, die man da hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich aus der Bewegung heraus dann auch weiter in den nächsten Wochen, Monaten entwickeln werden.
Du hast es jetzt ja auch gerade angesprochen, also da ist ein Werk über diese WM in Katar ist auf dem Weg. Gibt es Themen, und das ist ja jetzt auch ein Thema, wo man sagt, eigentlich ist ja Fußball ein sehr freudvolles Thema, da geht es um Sport, da geht es um Taktik, da geht es um die Fanszene. Gibt es Themen, und du äußerst dich da jetzt ja schon sehr, sehr politisch, sage ich mal, in diesem Kontext, gibt es Themen im Fußball, wo du von dir sagen würdest, boah, da würde ich mich nicht zu äußern wollen oder das gehört nicht irgendwie zu meinem Repertoire, das würde ich nicht.
Oder es interessiert dich nicht.
Genau.
Das kann ich eigentlich nicht, würde mir jetzt nicht so einfallen. Was ich am Fußball faszinierend finde, ist, dass da so viele Themen drin stecken, ne? Da steckt Politik drin, da steckt Sozialgeschichte drin, da steckt Wirtschaft drin, da steckt Taktik drin. Also das ist ein, du kannst vom Fußball ausgehend eigentlich in ganz viele unterschiedliche Bereiche reinstoßen. Und ich glaube, das ist auch das, was mich am Fußball fasziniert. Und ansonsten würde ich mich, glaube ich, auch nicht schriftlich dazu äußern. Mir fällt jetzt so ad hoc kein Thema ein, was mich jetzt, wo ich sagen würde, nee, das interessiert mich überhaupt nicht dabei.
Jetzt ist der Fußball ja letztes Jahr wirklich mit der Corona-Pandemie in so eine Situation gekommen, wo man sagen kann, das war, ich meine, das war für niemanden absehbar, das war auch für keinen anderen Bereich des öffentlichen Lebens absehbar. Der Fußball, da hat man immer so das Gefühl, da wurde ja auch schon viel drüber geschrieben, der leidet da ganz besonders drunter, ohne diese Millionen von Fans an jedem Spieltag auskommen zu müssen, vor dem Fernseher, im Stadion. Glaubst du, dass das dem Fußball schadet? Jetzt diese Zeit ohne die Fans. Man hat ja schon auch das Gefühl, dass hier und da das Interesse so ein bisschen schwindet, dass es da so eine gewisse Distanz gibt zwischen der Basis und dem Sport, dem Fußball. Also jetzt gab es ja auch diese Debatte, wie wichtig ist denn Fußball, auch gerade in so einer Pandemiezeit? Ist das verantwortbar, dass Mannschaften in Länder reisen, wo es eine Risikolage gibt? Sollte dieser Spielbetrieb weiter stattfinden? Also siehst du da Probleme für die Zukunft im Fußball?
Ja, ich bin da sehr gespalten. Ich bin mal gespannt, was passieren wird, wenn der ganze Mist mal vorbei ist, wobei es überhaupt noch nicht absehbar ist, wann das der Fall ist. Ob die Leute wirklich so in Scharen ins Stadion zurückkehren, wie das vormals der Fall war. Ich kann mir vorstellen, dass eine große Unsicherheit agiert. Was jetzt das Verhalten der Clubs anbelangt, spielen, spielen nicht, ohne Zuschauer, mit Zuschauer. Ich war da zunächst ziemlich ablehnend. Man muss aber zugeben, dass das Konzept, was die DFL entworfen hat, im Großen und Ganzen funktioniert hat. Also glaube ich, die Zahl der Fußballer, die sich infiziert haben, der Profifußballer, ist, glaube ich, sehr gering. Klar, das steht dann sofort immer in der Presse drin und betrifft dann ja auch einen, weil ein Spiel abgesetzt werden muss, eventuell deswegen. Aber insgesamt hat man das doch ziemlich unter Kontrolle und ich würde mir ja insgesamt wünschen, das betrifft ja auch den Amateurfußball, da rege ich mich dann eher so ein bisschen drüber auf, dass da, wo intelligente Lösungen existieren und auch mit einer großen Ernsthaftigkeit herangegangen wird, man da auch ruhig was machen kann. Ich nehme mal ein Beispiel, Hinrunde Preußen Münster gegen Wiedenbrück. Da war ja das Stadion wieder offen, ich glaube für 2000 Leute war es offen und ich war mir sehr unsicher, ob ich da hingehe zu diesem Spiel. Und dann habe ich mich doch noch überwunden, bin da hingegangen und ich habe mich total sicher gefühlt. Ich habe mich sicherer gefühlt als im örtlichen Edeka-Markt, weil es wurde kontrolliert im Eingang, also die Hygienevorschriften wurden eingehalten, es herrschte Abstand auf der Tribüne, die Maske war Pflicht, der Abmarsch wurde auch meines Erachtens gut organisiert. Also ich hätte nie das Gefühl, ich habe nachher gedacht, Mensch, du hast dich in den letzten Wochen nie so sicher gefühlt wie jetzt gerade bei diesem Spiel. Das war einfach richtig gut organisiert und ich finde, dass solche Sachen, das betrifft jetzt nicht nur den Fußball, betrifft auch Theater, Gastronomie, sonst was, wo man sowas garantieren kann, einfach ein hohes Maß an Sicherheit garantieren kann und die Leute sehr verantwortungsbewusst agieren, dass man das auch durchaus zulassen soll. Ich glaube, was unglücklich war, wie der Fußball es selber verkauft hat. Also zum letzten Mal, wir sprachen ja über Katar, Rummenigge und Hoeneß. Die sind dann ja auch Genies in so einer Frage, wo dann immer der Eindruck erweckt wird bei der gemeinen Bevölkerung oder bei der Bevölkerung, die vielleicht dem Fußball, Profifußball nicht so zugewandt wird, die Leute haben Privilegien. Es ist ein Privileg, dass die Bundesliga, die zweite Bundesliga, dritte Liga, Regionalliga, West jedenfalls, dass sie spielen darf. Das ist ein Privileg. Was ich aber jetzt nicht so furchtbar schlimm finde, bloß wer ein Privileg bekommt, der muss sich auch mal ein bisschen in Demut üben. Und das fehlt mir. Und das Problem, ein Problem, was ich sehe, ist nicht mehr im Amateur- und Jugendfußball, was dort stattfindet. Meines Erachtens gibt es gute Konzepte, gab es schon immer, die Jugendlichen bis 12, 14 Jahre trainieren zu lassen. Wir können für mehr Sicherheit garantieren als jede Schule. Das ist nun mal so. Wir unterrichten draußen an der freien Luft mit Abstand. Wir sperren die Kabinen. Wir organisieren den Abmarsch. Wir registrieren jeden, der hinkommt. Aber offensichtlich hat dieser Bereich des Fußballs keine Lobby. Und das hängt meist auch ein bisschen mit der Schwäche des DFBs zusammen. Also der DFB, heute lese ich zwar wieder, der DFB beklagt sich darüber, dass der Sport überhaupt keine Rolle gespielt hat in diesen Verhandlungen dann mit der Bundeskanzlerin. Aber dass du liest immer erst nachher dann die Beschwerde. Aber dass man vorher mal lautstark auftritt und sagt, das und das sind die Interessen. Wir vertreten hier 2,3 Millionen, so viel haben letztes Jahr, glaube ich, noch gespielt, Mädchen, Jungs, Erwachsene. Also ich zähle jetzt nur die Aktiven. Das fehlt mir total, aber gut, der DFB ist auch so mit einem Problem beschäftigt und weiß, glaube ich, sowieso nicht mehr, wo er hingehört.
Der DFB ist ja in sich zerstritten, ne? Also sie haben einen Machtkampf innen drin zwischen Präsident Keller und Generalsekretär Curtius. Sie müssen sich neu aufstellen mit dem Bundestrainer, was nun mal der Leuchtturm des DFB ist. Aber glaubst du, dass der DFB schlecht agiert hat in diesem letzten Jahr? Es gab ja jetzt so ein Themenpapier Amateurfußball oder Restart des Amateurfußballs. Glaubst du, dass der DFB genug getan hat, um in die Lage zu kommen, wieder ein bisschen trainieren und spielen zu können? Oder war das zu wenig aus deiner Sicht?
Also ich habe wenig mitbekommen, muss ich sagen. Also im Kreis war das in Ordnung, aber ansonsten habe ich eigentlich wenig mitbekommen. Aber das mag auch ein bisschen damit zusammenhängen. Mir ist heute aufgefallen, dass auch die Presse jetzt über diese Klage von Koch bezüglich der Beschlüsse eher am Rande berichtet, weil der DFB, habe ich eine Ahnung, ist auch gar nicht mehr so ansprechbar. Das ist der DFL. Die DFL hat in der öffentlichen Wahrnehmung, hat der Profifußball den DFB und damit auch den Amateurfußball ziemlich verdrängt, weil wir haben monatelang ja nur, und es ist ja auch so eine Teilung im Fußball da, die einen spielen und trainieren und die anderen tun es nicht. Also da fällt ja so eine Fußballfamilie auch auseinander. Und wenn ich sehe, wie letztes Jahr Herr Koch wie ein Löwe dafür kämpft, dass die dritte Liga weiterspielen darf, und dann schaue ich mir an, was in Sachen Amateur- und Jugendfußball passiert. Da finde ich, mag aber auch daran liegen, dass die Öffentlichkeit sich gar nicht dafür so interessiert. Aber nimm doch mal die Talkshows zum Thema Corona. Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, dann geht es immer nur um Kitas und Schulen. Da geht es nie um die Sportvereine. Also ich habe noch nie jemanden vom DFB da sitzen sehen in einer dieser Talkshows. Also du siehst zum gefühlt 57. Mal Hendrik Streeck da sitzen, aber ich sehe da nie einen vom DFB. Da fragst du ja auch, woran liegt das? Liegt das nur böse Wille jetzt der Medien von ZDF und ARD? Oder ist es nicht vielleicht auch so, dass man erstmal ordentlich auf den Tisch kloppen muss, bevor man eine Einladung bekommt zu so etwas? Und das, ich finde, da fehlt mir schon einiges. Also, aber es hat auch, du hast ja gesagt, Alex, der DFB ist ziemlich zerstritten. Ich halte ihn auch, der ist wahrscheinlich auch nur beschränkt handlungsfähig und sein Ruf ist nun mal einfach auch nicht mehr gut aufgrund verschiedenster Skandale. Ich sehe das Großproblem des Verbands darin, dass er zwischen allen Stühlen sitzt. Er will mit den großen Jungs noch spielen, ne, mit den Profis, Nationalmannschaft, aber die brauchen ihn gar nicht mehr. Die DFL braucht keinen DFB, die Nationalmannschaft streng genommen auch nicht. Und sich die Amateure, das ist auch jetzt nicht so furchtbar attraktiv.
Also vielleicht für unsere weniger fußballaffinen Zuhörer, die wir ab und zu mal haben. DFB ist der Deutsche Fußballbund. Der ist für alle Mannschaften Regionalliga, dritte Liga abwärts und für den ganzen großen Amateurbereich zuständig. Und DFL wurde ja auch gerade genannt. Das ist die Deutsche Fußballliga. Die kümmert sich um die beiden Profiligen, erste und zweite Bundesliga, um das große Geschäft.
Genau,
und, ja. Nur so kurz als Einordnung. Ich wollte mal ein bisschen weiter zurückgehen. Du hast gerade gesagt, du warst bei diesem Spiel Preußen-Münster gegen Wiedenbrück. Da waren 2700 Zuschauer erlaubt. Es kamen 1997. Wie war das für dich persönlich? War das etwas, wo du gesagt hast, boah, geil, endlich mal wieder ein Fußballspiel sehen?
Ja, gab es diesen Moment? Doch, das gab es. Die Stimmung ist natürlich mit 2000, die dann was groß dann ja auf der Tribüne auch jetzt nicht so wie bei einem normalen Ligaspiel, aber Deswegen erinnere ich mich nur daran. Das war ein richtig toller Abend. War auch ein Abendspiel. Abendspiele liebe ich sowieso mehr. Das war so ein bisschen, man hatte das Gefühl, es war wieder ein Stück Normalität. Es war schon befreiend.
Wird das die Menschen, also du hast gesagt, du hast ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil du sagst, naja, die Leute wollen eigentlich diese Spiele haben, ja, den Zuschauer, dieses Zuschauererlebnis, aber andererseits werden viele Menschen vorsichtig sein. Glaubst du, dass der Fußball an seine Größe, an seine Zuschauergröße zurückkommen kann, so in der Regionalliga und in der dritten Liga, wie er schon einmal war? Da wird Dortmund wieder 80.000 Zuschauer haben?
Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht mal zum ersten Mal, was du gesagt hast. Ich habe mich ja deswegen, wenn jetzt das Spiel, wenn es so gewesen wäre, man hätte gesagt, es gibt keine Beschränkung bei diesem Spiel, ne? Also Tore auf und so weiter und so fort. Dann wäre ich nicht hingegangen. Ich bin ja deswegen hingegangen, weil ich wusste, es sind nur 2000 Leute da. Und das meine ich so mit diesem Gefühl der Sicherheit. Wenn jetzt gesagt wird, 80.000 wieder zugelassen im Westfalenstadion, davon allein 25.000, 26.000 auf der Südtribüne, wo sie eng beieinander stehen, könnte ich mir vorstellen, dass ein Teil der Zuschauer doch wegbleibt, weil sich einfach da noch diese Unsicherheit der vergangenen Monate zu stark im Kopf drin ist. Weil so schnell kriegt die Pandemie dann eben auch aus dem Kopf da nicht raus. Ich glaube, dass ich glaube nicht, dass der Fußball wieder auf das alte Niveau zurückfallen wird. Aber ich denke, man sollte sich an das alte Niveau erinnern, weil das aktuelle als viel zu normal für selbstverständlich genommen wird. Und Fußball ist auch gespielt worden. Es gab auch Profifußball, als viel weniger ins Stadion reinging. Ich habe früher immer gerne aus Lego Fußballstadien nachgebaut. Und mit Vorliebe vor allem die Rote Erde in Dortmund. Und da habe ich mit den Zweiersteinchen immer die Zuschauer aufgestellt. Da habe ich mir bewusst Lücken gelassen, das, wo man auch die Wellenreiter sah, weil das war das normale Bild im Stadion. Also gegen Schalke, Bayern, klar, da war es proppenvoll. Das normale Bild war, dass da eben das vielleicht zu zwei Drittel gefüllt war, wenn es groß vorkommt. Das war für mich das Stadionerlebnis früher. Und ich finde das nicht so erschreckend, wenn man darin zurückkommt. Und ich finde immer so ein Beispiel, dass eine Liga auch mit bescheidenen Zuständen ganz gut klarkommt, ist für mich die niederländische Liga. Auf dieses Niveau werden wir nie sinken in der niederländischen Liga. Aber auch in den Niederlanden wird nach wie vor Profifußball gespielt, wird auch mittlerweile gut ausgebildet wieder, vielleicht sogar besser als in Deutschland. Ich bin ja manchmal vor der Pandemie in Enschede gewesen, das ist alles anders unattraktiv für mich.
Ich muss einen kurzen Einwurf machen, unsere Hörer sehen das jetzt nicht, aber hier ist meine Lego-Box, die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Nur mal so viel zum Thema Weihnachtsgeschenke. Ne?
Das ist eine der größten Erfindungen der Menschheit, finde ich, Lego.
Absolut.
Du hast uns das in deiner Antwort-Mail geschickt, dass du heute eigentlich lieber zum SC Preußen als zum BVB nach Dortmund gehst. Das als bekennender BVB-Fan. Warum ist das so?
Also erstens war Preußen immer mein Zweitverein. Das hängt damit zusammen, dass meine Eltern enge Verbindungen nach Münster hatten. Die haben in Münster auch studiert, zeitweise gewohnt und wir hatten gute Freunde da. Hubert Dahlkamp, mein Co-Autor bei den Preußen-Büchern, ist ein Zögling dieser Familie, mit der wir da engen Kontakt hatten in Münster. Und ich war öfters, glaube ich, Anfang 70er Jahre war ich zum ersten Mal bei Preußen gewesen, gegen Wattenscheid 1-0, Tor Jeworek, 7.000 Zuschauer, strömender Regen. Und dann natürlich bei dem legendären Spiel gegen Borussia Dortmund, damals im 4-1, allerdings als Dortmund-Fan, als sehr starker Borussia Dortmund-Fan. Ich gehörte übrigens nicht zu den Leuten, die angeblich ins Weihwasser im Dom gepinkelt haben. Und dann in der Studentenzeit, als ich dann Ende der 70er nach Münster kam, da war ich eigentlich regelmäßig, ich wohnte da in der Hornstraße, Ecke Geiststraße, also war fußläufig zum Stadion, habe ich eigentlich sehr viele Spiele gesehen von Preußen. Und gut, also von da aus hatte ich immer so ein bisschen ein Auge auf Preußen. Aber es gibt auch ganz pragmatische Gründe dafür. Mir ist das irgendwann mal in Dortmund, sind mir da eigentlich zwei Dinge auf den Geist gegangen. Das eine war der wahnsinnige Zeitaufwand. Je mehr Zuschauer dahin kamen, desto größer wurde der Stau auf der B1, desto länger dauerte die Abfahrt dort. Dann, als dieses Bezahlkartensystem kam und ich dann irgendwie mal ein halbes Jahr nicht da war und mit so drei angefressenen Bezahlkarten da ankam, dann hieß es, nee, es gibt doch eine neue, da müssen Sie zur Geschäftsstelle gehen, müssen Sie eine neue kaufen, mit denen kriegen Sie ja nichts mehr, Rückerstattung können wir auch nicht machen. Die Zuschauer haben sich auch, jedenfalls im Sitzplatzbereich, schon verändert. Gut, stehen ist jetzt meiner Hüfte nicht mehr so drin. Immer so altersgemäß die Südtribüne, wo ich früher als Schüler gestanden habe. Du kriegst einfach mit, dass die Leute, also erstmal sind die Leute unheimlich auf so einer merkwürdigen Weise fanatisch geworden, so einer gehässigen Weise fanatisch geworden, die mir einfach tierisch auf den Nerven geht. Und dann gibt es zu viele Menschen, die während des Spiels ständig rausrennen, um sich ein Bier zu holen oder zu pissen oder auch beides zu tun. Oder du kriegst Diskussionen links und rechts von dir mit, hinten und hinter dir und vor dir mit, die überhaupt nichts mit Fußball zu tun haben. Nicht im Geringsten. Und du bist einfach nur andere Zeiten gewohnt. Gut, Preußen ist einfach bequemer, nicht? Da fahre ich mit dem Fahrrad hin von Altenberge. Da brauche ich so 45 Minuten, 15 Minuten bis zum Stadion. Alex würde es wahrscheinlich ein bisschen schneller schaffen.
Aber nicht, weil er schneller ist.
Keine Bezahlkarte, bin auch mit einem Bier und einer Currywurst absolut zufrieden. Man trifft dort Freunde, kann ein bisschen dumm herumquatschen. Gut, was da so geredet wird, geht mir dann manchmal auch auf den Nerven. Aber es ist irgendwie so, ja, es ist die Region. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, aber ich muss schon sagen, dass mein Herz heute sehr an Münster und am Münsterland hängt. Und dann ist man vielleicht auch so ein bisschen fußballpatriotisch und sagt, okay, der Profiverein hier, egal wie scheiße er jetzt spielt, ist Preußen Münster. Und warum soll ich jetzt nach Dortmund gehen? Also ja. Da gehe ich auch noch sporadisch hin, aber was heißt im Augenblick, gehe ich ja nirgendwo hin. Aber das passt schon.
Das hatte ich in deiner Biografie auch nicht gefunden. Wie und wann es dich nach Münster respektive nach Altenberge gezogen hat?
Meine Frau stammt aus Altenberge und wir haben uns bei Mayden in Frankfurt studiert. Und irgendwann war für sie die Entscheidung, zurück nach Altenberg zu gehen, um die Praxis ihrer Mutter zu übernehmen. Dann waren wir zwischenzeitlich aber auch noch anderthalb Jahre in Nordirland. Und ich war auch, habe auch in Bonn gearbeitet ein Jahr, da beim Bundestag. Und also sind so ein bisschen gependelt dann zu Altenberge, Bonn, Nordirland, dann wieder Altenberge. Aber seit Mitte 89 fest ansässig in Altenberge. Hätte ich mir auch nie vorgestellt früher, aber ist so.
Früher gab es das magische Dreieck mit Bobic, Balakow und wer war der dritte? Bobic, Balakow?
Hier der
Elber.
Nein, Elber. Bulgare. Achso, Quatsch, ja, Elber, ja.
Genau. Bei dir ist es das magische Dreieck Kork, Altenberge, Bonn, was natürlich ein Wahnsinn ist, aber ich wollte eigentlich eine ganz andere Frage stellen, vorher schon. Ich würde dich ja als sozialistisch ist das falsche Wort, aber als Fußball-Sozialromantiker bezeichnen. Du bist, und deshalb ist es eigentlich so, dass müsste dir Preußen, weil es immer so ein bisschen bodenständiger noch ist oder ein bisschen mehr Bodensatz ist, hängt davon ab, wie man das definiert, musste das ja näher sein als Dortmund, als Hochglanz, oder?
Ja, ich würde diesen Begriff Sozialromantiker würde ich schon ein bisschen in Frage stellen, weil ich viele Diskussionen auch dann rückwärts von Sozialromantikern etwas rückwärtsgewandt empfinde und ich beispielsweise überhaupt kein Gegner des Profifußballs bin, sondern ganz im Gegenteil. Und also auch so eine Kritik wie an RB, der ist, ich finde, dass diese Verbindung mit Red Bull einfach bescheuert und mit Herrn Mateschitz, aber so einem Verein quasi das Recht abzusprechen, weil er erst 2006 oder 2007 gegründet ist, das halte ich für Quatsch, weil das steht nirgendwo geschrieben, wo Tradition beginnt und wo sie aufhört. Ich sag mal bei Preußen, ja, du hast ja in Dortmund auch noch eine gewisse Tradition, spürst du da auch noch. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, dieses verrottete Stadion muss unbedingt erhalten bleiben, aus sozialromantischen Gründen. Also da sollte man sich schon was ändern. Aber man könnte beispielsweise, wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, bei so einem Stadionbau dann überlegen, wie unterscheide ich denn meinen eigenen Stadionbau von dem anderer Vereine? Übernehme ich vielleicht so bestimmte Elemente aus der Vergangenheit, baue dir irgendwie ein Stadion ein, appelliere damit ein bisschen so an die Fußballromantik, aber vor allem, ein Stadion hat eine andere Identität, unterscheidet sich von den ganzen Kästen, die anderswo da stehen. Also da würde dann vielleicht ein bisschen Sozialromantik mit reinspielen, aber ansonsten bin ich eigentlich ein Mensch, der also auch mit diesem Begriff Tradition nicht furchtbar viel anfangen kann und den manchmal auch für äußerst fragwürdig achtet.
Ja, du hast vorher auch auf ein Thema angespielt, Preußen-Münster gegen Borussia Dortmund 1977-78. Man muss dazu wissen, bitte?
75-76.
Also Münster hat in den 70er Jahren dreimal versucht, mit Macht und viel geliehenem Geld in die erste Liga zurückzukommen. War Zweitligist und Dortmund war auch Zweitligist. Und dieses Spiel vor 40.000 Zuschauern, gefühlt waren 300.000 Münsteraner im Stadion. Also jeder Münsteraner war im Stadion. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja. Ich war natürlich auch da. Dieses Spiel ist ja... mit 8 Jahren oder wie alt war ich? Oder 10 Jahren. Ich war mit meinem Bruder da. Und ich weiß das deshalb noch so genau, weil mein Bruder damals an gelben Manta fuhr und so ein Funkgerät im Auto hatte.
Und der und sein und sein seine Kennung hieß Delta Bravo 7 Yankee Victor. Also man meldet sich ihm an und sagt ins Funkgerät, hier ist Delta Bravo 7 Yankee Victor. Die Preußen haben gewonnen, die Preußen haben gewonnen. Ich kann mich noch wirklich dran erinnern, es war wirklich so nach diesem Spiel ein kolossaler Sieg. Aber meine Frage eigentlich, nach einer halben Stunde Monolog setze ich zu der Frage an, warum ging das so auseinander? Münster, Dortmund, beide zweite Liga, beide kämpfen um den Aufstieg. Warum konnte Dortmund das werden, was Dortmund heute ist, und warum ist Münster das, was es heute ist? Nämlich zwei Klassen dazwischen.
Also in Dortmund ist ja damals mehr passiert als nur das neue Stadion. Das Stadion hat sicherlich eine Rolle gespielt. Der Bau des Westfalenstadions war ein Glücksfall, aber der ganze Verein wurde damals ja umgekrempelt und hat sich sagen wir, moderner aufgestellt, aber hatte aber auch dann noch mal viele Jahre nichts mit dem heutigen BVB zu tun. Das ist ein Prozess, der eigentlich dann ja erst in der Ära Niebaum und wo kurz, also wo sie in dieser Situation sind, wo wieder der Abstieg in der zweite Liga droht, dann sich einstellt. Ich glaube, dass in Münster ja vielleicht auch ein bisschen Fußballkompetenz gefehlt hat. Ich kenne das aus dem Ruhrgebiet einfach, da gibt es immer diese Sportkoalition dann auch in den Räten. Ich weiß nicht, ob es sowas in Münster gegeben hat, ich glaube eher nicht. Also sowas, dass sich alle Parteien zusammentun und sagen, sagen wir von CDU bis zu den Grünen, sagen, also wir haben ein gemeinsames Interesse, Preußen, Münster auf die Landkarte des Profifußball zu setzen, zwar möglichst nach oben, und unterstützen diesen Prozess auch mit allen Mitteln. Das ist, glaube ich, das ist im Ruhrgebiet sowieso ganz anders, als es in Münster der Fall war. Ich finde auch, ich glaube, was Preußens Knackpunkt ist eigentlich dann später, der ist Anfang der 90er Jahre, wo deutlich wird, dass wenn du Dinge richtig machst, du Profifußball an jedem Ort der Welt, jedem Ort in Deutschland, Entschuldigung, inszenieren kannst. Und da ist für mich mal das Beispiel Freiburg gewesen. Also ich finde Freiburg immer sehr nüchtern, was sie in Freiburg damals gemacht haben. Das wäre auch in Münster möglich gewesen, zumal die Städte von der Sozialstruktur sich auch so ein bisschen ähneln. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, da wurden die Karten im deutschen Fußball neu gemischt. Da kamen neue Kräfte rein in Fußball, neue Player. Und das hat man damals komplett eigentlich verschlafen. Also da waren dann bei Preußen die falschen Leute am Ruder. Da hat auch die Unterstützung von der Politik nicht gestimmt. Da war möglicherweise auch die Politik der Preußen gegenüber der Politik falsch. Das ist für mich so eigentlich der Knackpunkt gewesen. Also das ist für mich so die entscheidende Frage, warum... Also warum Preußen, warum so ein SC Freiburg heute dort ist, wo er ist, und warum Preußen Münster das nicht ist.
Du hast zwei Bücher geschrieben über Preußen Münster. Das eine ist, man kann sagen, das Standardwerk 103?
Drei sogar, ja.
Aber das Standardwerk ist 100 Jahre zwischen Filz und Fans. Mhm. Und das letzte kam, glaube ich, im letzten Jahr raus.
Ja.
Mhm. Wie ist deine Bestand? Und die Bücher liegen ungefähr 13 Jahre auseinander. Wie lautet deine Bestandsaufnahme heute? Gibt es eine Hoffnung, dass Münster sich noch zu einem vernünftigen Profi-Player entwickeln kann? Preußen Münster?
Also das glaube ich schon. Aber ich glaube, man wird da Geduld haben müssen. Also was da im Augenblick passiert, in den letzten Jahren passiert, sehe ich mehr so als einen nachholenden Prozess, dass man Strukturen schafft dafür, dass sowas überhaupt passieren kann. Weil man hat, ich glaube, da hat man in Münster einfach viele Jahre verschlafen, was an anderen Standorten läuft. Das ist dann nicht nur die Frage des Stadions. Und ich glaube, ich habe momentan das Gefühl, dass man auf einem ganz ordentlichen Weg da ist. Aber ich glaube, es wird seine Zeit dauern. Also ich glaube auch nicht daran, dass man nächstes Jahr da flugs in die dritte Liga wieder aufsteigt. Ich habe mal geschaut, wie es den anderen so ergangen ist, als dritten Liga abgestiegen sind. Von 15 Vereinen spielen 14 heute unterhalb der dritten Liga, noch immer. Also von der Saison 15, 16 angezählt. Die einzige, wie das nicht zutrifft, ist der SC Paderborn. Der hat auch eine besondere Geschichte hinter sich, weil er ja mal von ganz oben nach ganz unten und wieder hoch. Also immer mit einem anderen Gepäck die Liga tiefer ging. Dann, was passiert nächstes Jahr, wenn Vereine wie Uerdingen oder Duisburg möglicherweise dabei sind, die einfach auch wieder hoch müssen, die möglicherweise in ganz anderen Weise investieren, dass auch für Preußen möglich ist. Also ich glaube, man wird da ein bisschen Geduld haben müssen. bei der Geschichte. Aber ich sehe insgesamt, glaube ich, ist der Verein, auch wenn man anguckt, was da im Jugendbereich läuft, U23 läuft, die Oberliga spielt, sind viele Regionalligisten, glaube ich, ziemlich neidisch drauf, dass man so einen Unterbau hat. Bin ich ganz optimistisch, dass da sich was tun kann. Aber es ist natürlich schwieriger heute, weil seit dieser Zeit, ich habe eben Freiburg genannt, da sind viele andere Player hinzugekommen. Nehmen wir nur mal Heidenheim, wo, glaube ich, viele, wo man, glaube ich, eine fantastische Arbeit geleistet hat. Die hatten wir damals ja überhaupt nicht auf dem Schirm, Anfang der 90er Jahre, dass so ein Verein mal in der zweiten Bundesliga spielen würde und möglicherweise sogar ans Tor zur ersten Liga klopft. Also da ist, das ist nicht einfacher geworden.
Wobei man in Heidenheim natürlich sagen muss, die haben mit Voigt ein riesiges Unternehmen hinten dran. Ja. Das ist eine Werksmannschaft von, wenn es dem mal schlecht gehen sollte, dann geht es dem Fußball auch nicht mehr so gut in Heidenheim. Also es ist alles sehr, es ist sehr spannend. Ich finde das Projekt Preußen Münster zurzeit auch sehr spannend, weil zumindest mal Fehler aufgearbeitet. Man hat das Gefühl, dass Fehler aufgearbeitet werden und geguckt wird, was können wir effektiv besser machen. Also ich finde, ich habe immer noch Hoffnung und das will was heißen eigentlich, ne? Aber Uli, du wolltest noch was wissen.
Ja, genau. Ich hatte hier auf meinem Zettel noch das notiert. Du hast das vorhin einmal gesagt, das Buch Trainer. Wir haben seit einigen Wochen ja die interessante Situation, dass wir jetzt alle wissen, dass am Ende des Jahres oder im Herbst eine der interessantesten Trainerpositionen des Landes frei wird. Der Bundestrainer Joachim Löw, der tritt zurück. Und jetzt muss man sagen, plötzlich muss vielleicht auch der FC Bayern einen neuen Trainer suchen, was dann bedeuten könnte, dass anschließend auch RB Leipzig einen neuen Trainer benötigt. Ja, eine ganz, ganz wirre Kettenreaktion, die das auslösen könnte. Wie beobachtest du die Situation? Wie beurteilst du diesen Rücktritt von Joachim Löw oder den angekündigten?
Ich finde das eine kluge Entscheidung von ihm, das so zu machen, weil es ihm alle Freiheiten jetzt gibt. Also er hat ein Problem war ja einfach, dass er immer diese Perspektive hatte, auch 22 WM in Katar und die Mannschaft runterneuern und bis dahin durch die Fitze bekommen. Und jetzt kann er einfach sagen, Europameisterschaft, das zählt und was danach kommt, ist mir völlig egal. Also ich habe nicht den Zwang, jetzt junge, neue Spieler einzubauen. Ich kann auch Müller und Hummels wieder zurückholen. Ich glaube, Boateng steht jetzt nicht zur Diskussion. Ich gehe einfach als Turniertrainer da rein, schicke die beste Mannschaft ins Turnier rein. Die wird sie möglicherweise noch für mich zerreißen dann auch. Und okay, wobei ich glaube, dass schon ein Halbfinale, ich würde trotzdem sagen, Halbfinale, das wird immer als Ziel ausgegeben. Das wäre so eine Tradition in Deutschland, muss immer Halbfinale sein. Naja, ich weiß nicht. Also ich bin da ein bisschen skeptisch.
Glaubst du, dass die Mannschaft über die Vorrunde hinauskommt? Die Vorrunde ist ja mit
Frankreich, ist extrem schwierig. Ich weiß nicht, das ist ja immer ein Turnier, ne? Das ist das Problem eines Turniers, ist ja, ich habe wenig Chancen, einen Fehler in einem Spiel, den nächsten wieder wettzumachen. Also verliere ich das erste Spiel, dann bin ich schon unter einem, wie ich jetzt bei der in Russland ja der Fall war, bin ich unter einem extremen Druck plötzlich. Ich habe wenig Zeit, mich im Turnier zu entwickeln. Deswegen ist es mal ganz gut, du hast eine schwache Gruppe und dann kriegst du so, wenn du dann in die K.O.-Phase reinkommst, dann kommst du auf Temperatur. Das ist nicht gegeben bei diesem Turnier. Aber wie gesagt, es ist ein Turnier und da entscheide ich die Tagesform und da muss man schauen. Also die Gruppe ist schwierig. Ich glaube, wenn sie die Gruppe schaffen, dann ja, kann man sich vorstellen, dass sie doch relativ weit kommen. Aber.
Wir können ja vielleicht ein ganz kleines Tippspiel einschieben. Ich glaube, dass aus der deutschen Gruppe der Europameister kommen wird, weil die so stark ist. Und ich glaube, wenn Deutschland aus der Gruppe rauskommt, dann können sie einen Run kriegen. Ansonsten, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie rausfliegen, weil die einfach so bärenstark ist, die Gruppe. Ne? Aber ja, ich glaube, mein Tipp ist Europameister aus dieser Gruppe. Was glaubst du, wer Europameister wird?
Du, könntest unterschreiben, ja. Das ist, also... Frankreich ist für mich so ein Phänomen. Frankreich hat ein unfassbares Spielerpotenzial. Die könnten anderen Ländern was abgeben. Also die hätten bei der WM 2018, wenn sie mit Frankreich B angetreten, wäre das Endspiel wahrscheinlich Frankreich A gegen Frankreich B gewesen. Trotzdem auch für so eine Mannschaft Frankreich gilt immer diese Turnierlogik. Ne? Die haben auch, die waren auch in Russland nicht immer überzeugend, was sie da geboten haben. Aber gut, das ist bei jedem Weltmeister so. Wenn ich an Deutschland gegen Algerien denke, damals bei der WM 2014, das hätte auch schon das aus sein können. Engländer weiß man nie so richtig. Ne? Ah, das ist zeitlich wurden sehr gehypt. Die Engländer sind sehr gehypt. Mittlerweile ist das wieder ein bisschen bescheidener geworden. Also
Du bist ein England-Fan.
Ich habe ein traumatisches Erlebnis hinter mir. Ein traumatisches Erlebnis. Das war die WM, die EM, wo Griechenland gewonnen hat. Da machte das EWDR mit mir ein Interview vor dem Viertelfinale. Herr Schulze-Mahn gewählt Europameister. Ich habe 7 Kandidaten, nur die Griechen, die werden es nicht. Ich habe 7 Kandidaten, die Europameister werden. Ja, es kam das Halbfinale, es kam das Finale. Danach beim Finale bekam ich einen Anruf, was sagen Sie jetzt? Ich habe bei dem Finale da schwitzend da gesessen. Also das darf nicht sein, dass diese Mannschaft mit diesem bescheidenen Fußball, mit diesem Trainer, dass sie Europameister wird, das darf nicht wahr sein. Also deswegen bin ich vorsichtig geworden bei Turnieren.
Da kann ich jetzt schön eine Brücke schlagen. Karisteas schießt das Tor. Genau. Karisteas spielt für Werder Bremen und wir haben hier in unserem Kreis jemanden, der Werder Bremen-Fan ist, also der auch sich wirklich mit Fußball auskennt. Uli, wer wird Europameister?
Ich hätte jetzt auf Spanien getippt. Ich wollte aber eigentlich vorher noch die Geschichte erzählen, wie viele gute Fußballer wir in Bremen eigentlich ja schon für die Bundesliga auch ausgebildet haben. Also das ist, ja.
Karisteas war ja absolut der besten Bundesligaspieler aller Zeiten, Karisteas. Also. Das hat dann was unten. Naja, ich will jetzt nicht böse sein, aber es ist schon irre, dass so ein Spieler so einen Ruhm dann bekommt.
Es fasert gerade ein bisschen aus, unser Gespräch. Und eigentlich sind wir jetzt für heute mal ja schon weit fortgeschritten. Wir sind schon weit in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Uli, eigentlich ist für den Moment alles gesagt, oder?
Ja, ich hätte, normalerweise sage ich jetzt an dieser Stelle immer, ich habe noch 2 Fragen, aber tatsächlich habe ich eigentlich noch 3, weil ich eigentlich ganz am Anfang noch eine Frage stellen wollte und ich habe immer darauf gewartet, diese Frage stellen zu können, aber ich habe es irgendwie nie darunter gekriegt. Also 3 Fragen sind es noch, die ich stellen möchte. Die erste Frage davon ist, gibt es ein Fußballbuch, von dem du sagen würdest, ach verdammt, das hätte ich gerne geschrieben. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel so dieses Liverpool-Buch, dass das auch so ein, war das auch vielleicht wahrscheinlich auch so ein Traum von dir, so dieses Buch und das ist natürlich der perfekte, also das war eine super Geschichte halt auch. Gibt es da noch was, wo du sagen würdest, das hätte ich gern geschrieben, das Buch?
Also es gibt 2 Bücher aus jüngerer Zeit auch, wo ich gesagt habe, ja, das wäre es gewesen. Das ist einer von Christoph Biermann, der Union Berlin ein Jahr lang begleitet hat. Mhm. Also finde ich ein großartiges Buch. Und Christopher Dorch hat zusammen in der Veranstaltung mal erzählt, auch wie dankbar die Leute bei Union Berlin waren. Das ist ein Verein, der noch richtig dankbar ist, ne? Wenn du da als Autor ankommst, über sie schreibst, dass er dieses Buch da gemacht hat. Und das eben vom Kollegen Bernd Beyer über die Saison 71-72, weil ich die auch noch sehr intensiv in Erinnerung habe, wie die ganzen 70er Jahre. Also wir überlegen eventuell auch nochmal gemeinsam was zu machen zu den kompletten 70ern dann auch. Vielleicht sehr fotolastig, was auch ein sehr fotogenes Zeitalter war. Kommt natürlich Preußen gegen BVB auch drin vor, ist klar. Das sind so 2 Bücher, wo ich gesagt habe, ja, das war eine super Idee von den Jungs und hätte es auch gerne gemacht.
Mhm. Okay, dann tatsächlich jetzt die Schlussrunde. Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Boah, das ist eine Frage jetzt. Wann habe ich das zum letzten Mal, das erste Mal gemacht? Zoom-Konferenz. Im März letzten Jahres im Verlag. Die erste Zoom-Konferenz. War das erste Mal, seitdem ich weiß, wie häufig ich das war. Okay. Das ist nur letztes Mal einfällt, ja.
Okay. Wenn im Sommer, so hoffen wir ja alle, dass vorm Schlossplatz, dass das Sommernachtskino wieder stattfindet, ein großes Freiluftkino mit über 1000 Plätzen. Wenn da die Leinwand runtergeht und du hättest die Möglichkeit, dass da ein Satz, ein Zitat, eine Botschaft steht, was wäre das?
Oh, je. Er stellt ja echt Fragen hier, mein Gott, was für eine Botschaft soll das sein? Wir alle leben in einer Welt nur auf 2 unterschiedlichen Spielhälften.
Alles klar, super.
Ist ein Klaus Augenthaler.
Ein schönes Schlusswort. Dietrich Schulze-Marmeling, vielen Dank.
Ja, bitteschön.
Danke. Dass du dir die Zeit genommen hast. Ja.
Bis bald.
Ja, bis bald, ne?